Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ist der Soli gerecht, der Solidaritätszuschlag, oder ist er ungerecht? Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad Ansichtssache. Der Bundesfinanzhof hat jedenfalls schon mal geurteilt, der Soli sei nicht verfassungswidrig, hat eine entsprechende Klage abgewiesen. Ob der Soli uns erhalten bleibt, das ist damit aber noch nicht klar, denn zum Beispiel Christian Lindner, das erklärtes Ziel ist es, ihn ganz abzuschaffen. Ganz deshalb, weil ihn sowieso schon eine ganze Weile nur noch Menschen zahlen, die sehr viel verdienen oder Unternehmen, diese besondere Abgabe. Brauchen reiche Schultern, starke Schultern in diesen Zeiten Entlastungen oder könnten wir ihnen eigentlich in diesen Zeiten noch mehr zumuten? Die Antwort hängt natürlich sehr davon ab, wen man fragt. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, auch grundsätzlicher, wo diese Grenze des Zumutbaren liegt und wie wir darüber streiten. Wir sprechen darüber mit Corinna Schönherl von der Universität Paderborn. Sie ist da Professorin für neueste und neuere Geschichte, hat sich das Thema also mal für vergangene Zeiten angeschaut. Wir können also auch darüber sprechen, inwiefern es sich vielleicht verändert hat. Guten Tag, Frau Schönherl.
Guten Tag.
Bleiben wir aber erstmal kurz im Hier und Jetzt und beim Soli. Für den linken Chef Martin Schirdewan ist das die gerechteste Steuer, die wir gerade haben. Das sehen die, die geklagt haben, natürlich komplett anders und sagen, das ist alles höchst ungerecht. Wie sehen Sie es persönlich?
Ich würde meinen, dass die Frage nach der Gerechtigkeit eigentlich falsch gestellt ist. Denn Gerechtigkeit ist nun ein Konzept, was sich im Wandel der Zeit ganz stark verändert. Und das, was wir in einer Gesellschaft als gerecht oder ungerecht betrachten, hängt immer vom jeweiligen Standpunkt ab. Deswegen würde ich sagen, ob der Soli im Moment gerade opportun ist für die Ziele, die wir als Gesellschaft erreichen können und wollen, das ist eigentlich die Frage, die wir uns stellen sollten. Und die nach der Gerechtigkeit finde ich gar nicht so relevant.
Also die Frage, ob wir gerade in dieser Zeit, das ist dann ja aber schon die Frage, wenn ich es richtig verstehe, ob wir in dieser Zeit eben denen, die es haben, mehr zumuten müssten.
Müssten und können und wollen, genau.
Aber darüber wird ja eben auch immer wieder gestritten. Die Frage, da kann man ja auch jeden fragen, na, können wir mehr oder können wir nicht mehr? Und dann wird das höchst unterschiedlich beantwortet. Warum ist das eigentlich immer schon so? Es könnte ja auch jetzt ganz naiv gesprochen so sein, dass Menschen sagen, ja klar, ich habe mehr, also gebe ich mehr. Die gibt es natürlich auch.
Die gibt es natürlich auch. Wenn man das allerdings historisch betrachtet, dann ist es schon immer so, dass das Abgeben an den Staat, das Zahlen von Steuern eigentlich in jeder Epoche und in jeder Zeit immer mit Missbehagen oder Widerwillen behaftet war. Da können Sie also bis ins alte Rom zurückgehen und werden eigentlich immer das Gleiche finden. Das heißt, die wenigen, die wirklich frohen Herzens dem Staat etwas abgeben, das ist tatsächlich eine kleine Minderheit.
Das ist, wie Sie sagen, ist historisch ganz unterschiedlich gewesen, wie viel man ja auch ihnen zugemutet hat. Also in Nachkriegszeiten ist natürlich vielleicht schwer zu vergleichen, aber da war der Spitzensteuersatz kurzzeitig mal bei 95%, also aus heutigem Blick wahnsinnig hoch. Insgesamt gesehen, wenn man eben diese extreme Situation nach dem Krieg mal weglässt, kennen insgesamt gesehen dann doch nur eine Richtung, nämlich abwärts. Also seit den 60er Jahren bis heute ist der Spitzensteuersatz immer weiter gesenkt worden. Warum ist das so, wenn man sagt, also man kann natürlich fragen, brauchen wir mehr sozusagen? Ja, also brauchen wir in einer Sondersituation mehr? Aber man könnte auch sagen, gerade jetzt, wo es dann doch seit Jahren eben denen, die viel haben, auch gut geht, man kann ihnen eigentlich ja immer mehr zumuten. Trotzdem ist er gesunken.
Genau, also insbesondere seit den 80er Jahren gehen ja in ganz vielen reichen Industrienationen, zum Beispiel in den USA oder Großbritannien, die Spitzensteuersätze nach unten. Das hat natürlich viel zu tun mit einem gewandelten Blick auf die Wirtschaft und die Gesellschaft und sowas wie mit einer neoliberalen Wende, wenn man das so bezeichnen möchte, also einer bestimmten Politikrichtung. Das Problem, was ich heute sehe und was man aber sicherlich auch seit den 80er Jahren schon so konstatieren kann, ist sicherlich, dass diese gesellschaftliche Ungleichheit gleichzeitig eben zunimmt. In manchen Ländern, besonders wenn man auf die Einkommen guckt, dass also die Einkommensschere immer weiter auseinandergeht, in anderen Ländern, und dazu gehört sicherlich auch Deutschland, eher im Hinblick auf das Vermögen, dass also die Vermögen immer ungleicher verteilt werden. Und das ist einfach eine Frage, wie viel Ungleichverteilung eine Gesellschaft denn eigentlich vertragen kann.
Das klingt danach, als wäre eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, das Ganze umzukehren und wieder in die andere Richtung zu wandern, also die Spitzensteuersätze wieder anzuheben.
Es gibt Ökonomen, die das vehement fordern, zum Beispiel Thomas Piketty, den französischen Ökonomen, der das ja ausgerechnet hat und der dann eben sagt, wir brauchen auf jeden Fall eine höhere Vermögensbesteuerung und wir brauchen auch eine höhere Einkommensbesteuerung, um eben solche Ungleichheiten in der Gesellschaft stärker auszugleichen.
Es gibt diese Forderungen, sagen Sie, aber Sie haben in Ihren historischen Beobachtungen eben auch festgestellt, unabhängig davon, ob es 4% oder 95% oder eben irgendwas mit 50% Spitzensteuersatz gab. Der Widerstand dagegen war eben immer relativ ausgeprägt. Warum ist sozusagen dieser Widerstand der wenigen, die es ja doch sind, so viel stärker offensichtlich gegenüber dem, zum Beispiel, Sie haben jetzt einen ökonomischen Sachverstand auch angeführt?
Ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass diese Gruppen von Besserverdienenden natürlich einfach sehr gut organisiert sind in der Politik und hier eben auch entsprechende Lobbyarbeit geleistet wird, sodass sie ihre Interessen einfach viel deutlicher, manchmal auch viel lauter und entschiedener vortragen können, als jetzt zum Beispiel Gruppen der Bevölkerung, die eben sehr schlecht verdienen oder die überhaupt kein Vermögen selber besitzen.
Diskutieren das andere Länder anders, als das bei uns diskutiert wird? Also dieses Gefühl, was ist zumutbar, was können wir machen? Haben Sie da den Eindruck, da haben wir einen speziellen Weg oder schwimmen wir da ganz gut mit der Masse mit?
Ich würde sagen, dass es im Augenblick in ganz vielen Ländern ein großes Thema ist, jetzt vor allen Dingen nach Corona, wo ja diese entscheidende Frage ist, wer soll eigentlich diese Zusatzkosten jetzt zahlen? Und zum Beispiel in Österreich wird also im Augenblick auch hitzig gestritten über die Wiedereinführung einer Vermögensbesteuerung. Das lässt sich für viele Länder im Augenblick nachvollziehen.
Glauben Sie, es bewegt sich auch dahin? Ist jetzt natürlich ein bisschen eine Glaskugelfrage, aber die lieben wir im Journalismus ja so sehr.
Genau, da sind Sie bei Historikern natürlich immer auf einem schwierigen Terrain. Ich würde da keine Prognosen für die Zukunft machen wollen. Ja, das hängt sicherlich von ganz vielen Einflussfaktoren ab. Was wir, denke ich, feststellen können, ist, dass diese Stimmen, die eben für mehr Umverteilung plädieren, sicherlich lauter werden jetzt im Augenblick.
Corinna Schönherr sagt das von der Universität Paderborn. Wir haben aus Anlass des Urteils über den Soli gesprochen, über Steuern und über Gerechtigkeit. Das Gespräch haben wir vorhin aufgezeichnet.